Auf nach Italien. Eine wilde Achterbahnfahrt der Auswanderung von Steph Smulders. Motto: Ich habe einmal gedacht, dass man über Italien schreiben könnte, indem man einfach eine Liste all jener italienischen Wörter erstellt, die unübersetzbar sind oder deren Übersetzung einem kaum etwas sagt, und dann Dutzende von Anekdoten liefert, die veranschaulichen, wie sie verwendet werden. An Italian Education. Tim Parks. November 2008. Als wir das Haus vor einem Dreivierteljahr kauften, war es direkt bewohnbar. Aber jetzt? Wir verbringen den ganzen Tag in der Wohnküche der Erdgeschosswohnung. Eine Plastikfolie vor dem Durchgang zum Wohnbereich soll den schlimmsten Baustaub fernhalten. Um uns herum hören wir den ganzen Tag Geschrei, Getöse und Gehämmer. Vor ein paar Stunden ist der Strom ausgefallen und es beginnt jetzt ziemlich kalt zu werden. Abends ziehen wir über eine staub- und schuttbefleckte Treppe nach oben, um uns im zukünftigen Wohnzimmer vor dem Fernseher abzulenken. Auch das Wohnzimmer ist durch Plastikfolie von der Küche sowie vom Schlaf- und Arbeitszimmer abgetrennt. In den Wänden dieser drei Räume wurde vor Wochen ein Loch gehackt, wo später Terrassentüren und ein Fenster eingebaut werden sollen. Jetzt ziehen Wind und Kälte hindurch. Erschöpft und benommen vom nächsten unruhigen Tag starren wir schweigend vor uns hin. Was auf dem Fernseher erscheint, dringt kaum zu uns durch. Was haben wir uns nur angetan? Erster Teil. Pavia, Italien. Von September 2007 bis Februar 2008. Kapitel 1. Non. CI sono problemi. Probleme gibt es nicht. Mein rechtes Bein stand noch auf dem Boden, als das Auto des Maklers bereits losfuhr. Nur durch schnelles Zurückziehen meines Beines und Schließen der Tür konnte ich einen Unfall vermeiden. Der Makler hatte es eilig. Wir besichtigten zwei Häuser in der Oltre Po Pavese, auf der anderen Seite des großen Flusses Po, der quer durch Norditalien verläuft. Ich saß auf dem Beifahrersitz und der Makler plapperte in schnellem Italienisch ununterbrochen. Ich verstand nur einen Teil dessen, was er sagte, auch weil ich durch den Verkehr abgelenkt wurde, den wir auf italienische Art durchkreuzten. Seit einigen Wochen lebten wir im ruhigen, historischen Universitätsstädtchen Pavia. Ich würde in den kommenden 6 Monaten mein Masterstudium in mittelalterlicher Kultur fortsetzen. Und mein Ehemann Nico würde dort eine wohlverdiente Auszeit genießen. Er würde also staubsaugen, einkaufen und kochen, während ich in längst vergangene Zeiten eintauchte. Aber heimlich gab es noch einen anderen, kaum ausgesprochenen Wunsch. Würden wir nicht, wenn wir uns jetzt einfach vorstellen würden? Stell dich mal vor, dass... Und jetzt, so kurz nach Beginn unseres Aufenthalts in Pavia, besichtigten wir bereits ein paar Häuser, um endgültig hierher zu ziehen und um ein Bed and Breakfast zu eröffnen. Kurz nach unserem Umzug nach Pavia hatten wir das Weinanbaugebiet Oltre Po Pavese entdeckt, eine Region, die etwa eine halbe Stunde südlich von Pavia liegt. Wir waren sofort verliebt. Was für eine schöne Gegend! Und so war unser geheimer Wunsch noch stärker geworden. Wenn wir doch nur ein geeignetes Haus hier finden könnten. Oben auf einem Hügel mit Panoramablick. In einem der vielen kostenlosen Prospekte der Immobilienagenturen hatten unsere gierigen Augen schnell ein Haus entdeckt, das allen unseren Anforderungen zu entsprechen schien. Und zu diesem Haus waren wir jetzt unterwegs mit einem Makler, der vor allem in glatten Reden und sportlichem Autofahren ausgebildet zu sein schien. Sobald wir südlich von Pavia waren, wurde es ruhiger auf der Straße, so dass ich das Italienisch von Olita, unserem Makler, besser verstehen konnte. Er sprach vor allem über sein Fachwissen und dem guten Zustand der Häuser, die wir besichtigen würden. Was uns nicht gefiel, konnte einfach und ohne zusätzliche Kosten behoben werden, sagte er. Das hatte er bereits mit den Verkäufern vereinbart. Non ci sono problemi, rief er begeistert. Wenn uns die Farbe des Hauses nicht gefallen sollte, könne es noch vor der Übergabe in jeder beliebigen Farbe, sogar in einem knalligen Lila übermalt werden, behauptete Olita. Non ci sono problemi. Und die Gärten, die durch monatelange oder jahrelange Vernachlässigung zu Urwäldern geworden waren, würden speziell für uns erschlossen. Die Landschaft, die wir südlich von Pavia sahen, war bisher flach, mit Reisfeldern, für den berühmten italienischen Risotto, Feldern und Pappelplantagen, wohin das Auge reichte. Entlang der Landstraße passierten wir viele Siedlungen. Eine ununterbrochene Abfolge von Häusern und Fabrikgebäuden aller Arten und Größen. Wir fuhren mit voller Geschwindigkeit durch Dörfer mit Geschäften, Restaurants und Bars. Olita ignorierte stoisch die weißen Schilder, die elektronische Geschwindigkeitskontrollen in Aussicht stellten. Zahlte sein Arbeitgeber die Strafen? Oder würden wir indirekt dafür aufkommen? Wir wussten bereits, dass wir Olita eine Provision schuldeten, wenn wir über ihn ein Haus kaufen würden. Wir hatten uns in den Niederlanden gut auf alle Katastrophen vorbereitet, die angehende Käufer eines Hauses in Italien bevorstehen könnten. Wir mussten aufpassen. Unbewusst meiner Arglist fuhr Olita mit voller Geschwindigkeit weiter. An verschiedenen Stellen am Straßenrand standen Denkmäler, die von Angehörigen errichtet worden waren, um ihren geliebten, tragisch verunglückten Straßenpiraten zu gedenken. Olita schien offenbar keine Angst davor zu haben, auch so zu enden, denn er überholte langsam fahrende Vordermänner rücksichtslos, ob durchgezogene Linie oder nicht. Später, als wir bereits seit ein paar Monaten in der Entrepôt wohnten, entdeckten wir sogar in der Nähe eine Santuario, eine Gedenkkapelle für die vielen Verkehrsunfallopfer, die hier offensichtlich zu beklagen waren. Das sprichwörtlich rücksichtslose Fahrverhalten des Italieners beruhte vielleicht scheinbar auf Wahrheit. Olita tat jedenfalls sein Bestes, um dieses Klischeebild zu bestätigen. Ab und zu kamen uns zwei entgegenkommende Fahrzeuge gleichzeitig entgegen, aber zum Glück passten hier leicht drei Autos auf die zweispurige Straße. Non si sono problemi. Wir erreichten die Ponte della Becca, die 1 Kilometer lange Eisenbrücke aus dem Jahr 1912, die den Zusammenfluss des Po und des Ticino überquert. Auf der anderen Seite begann die Entrepôt, zuerst flach, aber bald hügelig. Dort in der Ferne sollte das Haus unserer Träume liegen. Wir sahen die ersten Weinberge auftauchen. Auf einer Anhöhe der Hügel stand der Turm einer markanten Burg, und wir fragten unseren regionalen Experten namens Olita, welche Burg ist das? Er wusste es nicht, aber non si sono problemi. Er würde es herausfinden und es uns wissen lassen, sagte er. Vielleicht würde unser Haus doch nicht lila sein. Es wurde schnell klar, warum Olita es eilig hatte. Er kannte den Weg nicht und fuhr kreuz und quer durch die Hügel auf der Suche nach Orientierungspunkten. Gegen alle Erwartungen fanden wir das ausgewählte Haus, das sich als nicht so geeignet herausstellte, wie wir dachten, egal in welcher Farbe es auch gestrichen werden würde. Auf der einen Seite lag es an einem Abhang, auf der anderen Seite blockierte eine hässliche Scheune die Aussicht. Der Garten war winzig. Schade. Zum Glück hatten wir aufgrund des günstigen Preises von Olitas Agentur ein zweites Haus ausgewählt. Auf dem Foto in der Anzeige sah dieses Haus nicht attraktiv aus, ein grauer Betonblock ohne jeglichen Charme, aber wir waren sowieso in der Nähe. Der zweite Teil der Rätseltour brachte uns unter viel Fluchen und Gemurmel von Olita zum günstigeren Haus. Die Außenseite versprach auch in Wirklichkeit nicht viel Gutes, da würde keine Farbe des Regenbogens etwas ändern können, aber das Innere. Das Haus bestand aus zwei Wohnungen, jeweils 100 Quadratmeter groß. Die untere Wohnung war innen komplett modernisiert und hatte neue Fliesen, war überall mit Zentralheizung ausgestattet, hatte eine vollständige Küche, einen Sitzbereich mit Sofas und ein fertiges modernes Badezimmer. Die Wohnung war bis auf den Anschluss an Gas und Strom sofort bewohnbar. Wir waren begeistert. Nach der Besichtigung dieser ersten Wohnung führte uns Olita zur Wohnung im ersten Stock und öffnete die Fensterläden des Schlafzimmers auf der Talseite. Ein sagenhafter Ausblick auf sanfte Hügel und impressionistisch gefärbte Weinberge entfaltete sich vor unseren Augen. In der Ferne sahen wir das charakteristische, aber bisher unbekannte Schloss. Und weiter weg lag noch ein Schloss und noch eins dort. Wir waren begeistert. Non si sono problemi. Darüber waren wir uns jetzt für eine Weile absolut sicher.